ARD.
Gleichzeitig gibt es auch eine gewisse Klagekultur unter Lehrkräften. Das ist nicht wegzureden. Woher das kommt, ist sicherlich vielschichtig. Ich würde zum einen sagen, es ist auch eine erlernte Hilflosigkeit, weil Lehrkräfte immer wieder die Erfahrung machen, wenn ich versuche, etwas zu ändern, dann wird dem irgendwann ein Riegel vorgeschoben, dann wird mir ein Knüppel zwischen die Beine geworfen. Aus irgendwelchen Gründen scheitert es an Ressourcenmangel oder weil ich nicht genug Leute hinter mich scharen kann, um wirklich etwas zu verändern.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Der Lehrerberuf gilt oft als krisensicher und erfüllend. Doch was passiert, wenn dieser vermeintliche Traumjob zur Belastung wird? Warum steigen Lehrkräfte aus und was passiert dann? Isabel Probst kennt beide Seiten. Sie war selbst verbeamtete Lehrerin, bevor sie 2015 den Schuldienst verließ. Heute unterstützt sie als Laufbahncoach Lehrkräfte, die über einen Ausstieg nachdenken, und hat ihre Erfahrungen im Buch Ausgeleert, ab morgen läuft die Schule ohne mich festgehalten. Liebe Isabel, vielen Dank, dass wir wieder miteinander sprechen können.
Hallo Bob, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Isabel, ich würde gerne persönlich anfangen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass dein Ausstieg schon 10 Jahre her ist. Du hast den sicheren Beamtenstatus aufgegeben, was das nach sich zieht. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, um eben einen neuen Weg einzuschlagen. Gab es für dich damals einen entscheidenden Moment, der dich zu dem Schritt bewegt hat?
Nee, den gab es nicht. Also das war im Grunde eine Kumulation von Störgefühlen, die auch über Jahre andauerte. Also ich dachte eigentlich schon im Referendariat, möchte ich das bis 67 machen? Und natürlich ist aber der Lehrberuf und auch die Ausbildung dahin sehr gerade. Und dementsprechend habe ich den Gedanken, dass ich was anderes machen könnte, erstmal auch keinen Raum gegeben. Aber die Störgefühle habe ich sehr früh schon begonnen einzusammeln und es wurden immer mehr. Ich konnte die so auch nicht verbalisieren, so wie ich das heute kann. Aber es mangelte eigentlich eher an Alternativen, weshalb ich dann doch noch so lange im Beruf verblieben bin. Aber es hatten sich schon eine ganze Menge Gründe angesammelt.
Welche waren das dann unter anderem?
Damals hätte ich gesagt, zu viel Konfliktpotenzial, zu viel soziale Reibung, von allem irgendwie zu viel. Darunter hat auch meine Gesundheit gelitten. Ich fühlte mich alleingelassen im Kollegium. Das sagen ja auch viele, dieses Einzelkämpfertum, wenn Teamstrukturen nicht etabliert sind. Ich fühlte mich nicht gestärkt durch mein Kollegium. Und auch schon nach wenigen Jahren habe ich die Tätigkeit als sehr repetitiv empfunden. Mir fehlten die Entwicklungsräume. Also ich hatte dann schon begonnen mit einer Beratungslehrerausbildung, war dann Beratungslehrerin. Und trotzdem dachte ich, naja, jetzt bin ich doch erst 5 Jahre im Beruf. Wie geht's denn jetzt weiter? Also ich bin eine sehr entwicklungsorientierte Person und habe da die Möglichkeiten gar nicht gesehen. Und gleichzeitig habe ich mich sehr zermahlen gefühlt zwischen diesen Mühlen. Damals hat ganz viel Scham mitgespielt, dass ich mich für falsch hielt in diesem System. Heute weiß ich das anders zu benennen. Ja, aber das wären meine Gründe.
Das ist ja ein riesig großer Schritt und ich kann mir vorstellen, dass die Reaktionen darauf nicht nur wertschätzend waren. In einer Folge von Das Wissen vom 31.07.2023 berichtet eine Aussteigerin von den Reaktionen des Kollegiums. Hören wir mal rein.
Wer von einer staatlichen Schule an eine privat geführte, also damit in die private Wirtschaft wechseln will, kann nicht einfach kündigen. Denn Lehrkräfte an öffentlichen Schulen sind in den meisten Bundesländern in der Regel verbeamtet. Als Beamte haben sie eine Dienst- und Gehorsamspflicht.
Der Beamte ist verpflichtet, die von seinen Vorgesetzten erlassenen Anordnungen auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien zu befolgen.
Ähnlich formuliert findet sich diese Aussage in den Beamtengesetzen der verschiedenen Länder. Auch Nora Poschmann musste daher den Staat erst bitten, sie aus dem Dienst zu entlassen. Das wird nicht gerne gesehen. Nicht bei den Vorgesetzten, oft auch nicht im Kollegium.
Ich habe mich entamten lassen. Ich habe natürlich auch absolut gemischte Reaktionen dann bekommen von Freunden, die selber als Lehrer tätig sind. Es wurde immer wieder gefragt, was ist denn mit der Pension? Also irgendwie dieser Sicherheitsaspekt, der ist immer wieder im Fokus gewesen. Und ich wollte weiter Lehrerin sein, weiter meine Fächer unterrichten, aber eben unter anderen Bedingungen.
Tatsächlich verlieren Lehrkräfte, die aus dem Beamtendienst ausscheiden, ihre Pension. Übergangslösungen in die staatliche Rentenversicherung sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Wer sich nach einer längeren Dienstzeit entscheidet, die Schule zu verlassen, kann empfindliche Einbußen erleiden, die dann auch die Ehepartner oder Familie betreffen.
Würdest du sagen, dass wir das, was wir hier an Unverständnis gehört haben, typisch ist?
Es kommt ganz darauf an, wie nah einem die Personen stehen. Ich kenne das sowohl von mir selbst als auch von meinen Kundinnen und Kunden. Wenn Personen sehr nahe stehen, dann sind die ja in der Regel auch mit der Emotionswelt dieser Lehrkraft vertraut und wissen um den Leidensdruck, der ja oft auch schon seit Jahren besteht, zum Beispiel der Partner, die Partnerin oder nahestehende Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt's natürlich diejenigen im Kollegium, die sind eher so Peripherie, oder es gibt auch Bekannte oder der Onkel beim Familientreffen, die haben da so gar kein Verständnis dafür. Die wissen aber in der Regel nicht um den Leidensdruck und um die Komplexität dieses Problems. Und dementsprechend konfrontieren die einen dann mit viel Stammtischparolen über den Lehrberuf und können das so gar nicht verstehen. Oder die Personen im Kollegium, die einem vielleicht nicht nahestehen, die selber ihre Abwehr- und Schutzmechanismen entwickelt haben, mit der Belastung umzugehen, die brauchen das ja auch, dass sie selbst sich an etwas festhalten, nämlich der Überzeugung, die sie sich eingeredet haben, dass der Lehrberuf doch ein toller ist. Von daher, ja, es ist sehr divers, was man zurückbekommt, aber von nahestehenden Personen in der Regel doch rückenstärkend.
Also wir haben es ja auch nicht mit, ich sage jetzt mal, einem kleinen, singulären Problem zu tun. Der Spiegel hat vor einiger Zeit berichtet über eine FIPS-Studie, dass 27.000 Lehrkräfte den Beruf verlassen, ohne gesundheitliche Gründe oder auch jetzt unabhängig von der Pension. Also das scheint ja doch ein größeres Problem zu sein, zumindest wenn man 5% Abwanderung als Problem sieht. Und ich glaube, in Zeiten des Lehrermangels kann man das tun. Du hast gerade von einem Leidensweg gesprochen. Gibt es so einen typischen Satz, den du in Erstgesprächen mit Kundinnen und Kunden hast, den du so einfach häufig hörst, dass sie sagen, das ist jetzt hier für mich der Grund, warum ich dich kontaktiere? Oder du hast gerade auch gesagt, es ist zwar ein Leidensweg, aber sehr komplex, kommen die Leute aus ganz unterschiedlichen Gründen und wollen sich von dir beim Ausstieg helfen lassen oder erstmal beraten lassen.
Ganz oft hört man, ich kann das nicht mehr. Ich kann das so nicht mehr. Das hat sich natürlich über Jahre angehäuft. Dieses Ich kann das nicht mehr ist wahnsinnig vielschichtig. Das hat viel mit Durchhalten zu tun. Wenn man etwas nicht mehr kann, dann heißt das, man hat sich über Jahre sehr, sehr, sehr angestrengt, diese Schlagzahl zu bedienen, bestimmte Emotionen zu unterdrücken. Und irgendwann kommt der Tipping Point. Das heißt, irgendwann ist bei vielen Personen eine Belastung erreicht, wo sie drohen, dauerhaft zu erkranken. Manchmal sind es auch Rückmeldungen aus dem privaten Umfeld, die sie nochmal ins Nachdenken bringen. Oder es sind auch manchmal Schicksalsschläge, dass junge Personen aus ihrem privaten Umfeld zu früh gestorben sind und sie sich nochmal die Frage stellen, möchte ich mein Leben eigentlich so leben? Das haben wir relativ oft, dass Personen durch Schicksalsschläge nochmal mit diesen unangenehmen Fragen konfrontiert sind oder dass sie halt in Akutbelastungssituationen einfach nicht mehr ein- und auswissen.
Du hast selber an anderer Stelle mal gesagt, viele Lehrkräfte hadern mit ihrem Beruf und es mangelt an einem offenen Diskurs darüber. Mhm. Warum fällt es deiner Meinung nach so schwer, über Unzufriedenheit im Lehrberuf zu sprechen?
Das ist ein wahnsinnig schambesetztes Thema. Ich habe anfangs schon geschildert, warum ich ausgestiegen bin. Ich hätte damals gesagt, ich schaffe das nicht, offenbar den Ansprüchen dieses Berufes gerecht zu werden. Und da ist aber eine Diskrepanz, denn ich hatte Top-Noten in der Ausbildung. Ich war eine sehr beliebte Lehrkraft. Und von außen hätte man nicht gesagt, ich schaffe das nicht. Aber emotional bin ich diesem Anspruch einfach nicht gerecht geworden. Hat auch viel mit Grenzen setzen zu tun und auch viel mit Wut auf das Schulsystem und auf die Dinge, wie sie laufen. Heute weiß ich das, dass dieses Schamgefühl eigentlich eine internalisierte Wut ist. Eine Wut auf externe Faktoren, auf Dinge, die nicht mit dem Wertesystem konform sind. Und das, weil Wut aus bestimmten Gründen nicht zugelassen ist, sich vielleicht nicht geziemt, man das gegen sich richtet und sich das dann als Scham äußert. Dementsprechend zu belastet zu sein im Lehrberuf, nicht klarzukommen, das ist auch im Lehrerzimmer tabuisiert. Klar, Belastungen und Klagen, das findet da statt. Aber dass es wirklich so substanziell ist, dass man sich den Dingen nicht mehr gewachsen fühlt, da wird ganz, ganz wenig drüber gesprochen.
Kannst du Beispiele für externe Faktoren geben, die bei dir jetzt vielleicht ausschlaggebend waren, aber vielleicht auch bei denjenigen, denen du hilfst, wo man sagt, das ist der Anspruch oder das ist etwas, was ich tun muss, das ich in der Form eigentlich nicht tun möchte und was mich eigentlich aus der Schule raustreibt?
Mhm. Also zum einen ist es natürlich die hohe psychosoziale Belastung, die extreme Schlagzahl, die Reizüberflutung, oft dann mit mangelhaft etablierten Teamstrukturen, was für die allermeisten Lehrkräfte aber eine mindestens genauso große Rolle spielt, ist der Wertekonflikt. Viele würden sagen, dafür bin ich nicht angetreten. Für das, was ich da täglich tue, beziehungsweise was von mir erwartet wird, Verwaltungsaufgaben, Leistungsmessung, Selektion, ja, das war mir schon klar, dass das zum Lehrberuf dazugehört, aber in dem Maße ist das diametral gegensätzlich zu meinem pädagogischen Menschenbild. Das hat man mit dem Brennglas gesehen in der Covid-19-Pandemie, wo Lehrkräfte ja sehr auf diese Rolle reduziert wurden, weiterhin Leistung zu messen, weiterhin zu selektieren, als wäre gerade nichts passiert, während sich in der Schülerschaft die Mental Health-Krise ausgebreitet hat und man natürlich durch seine pädagogischen Werte, die Schülerinnen und Schüler dahingehend auch begleiten wollte und vielleicht Unterrichtsgeschehen, das ja dann auch über Videokamera passiert ist, nicht mehr emotional den Stellenwert hatte, weil man gesehen hat, es brennt an anderen Ecken. Und das hat vielen auch gezeigt, auf welche Rolle sie durch den Dienstherrn und die Gesellschaft reduziert werden. Das ist aber natürlich nicht nur während Covid-19 so, sondern das passiert auch im pädagogischen Alltag. Und dementsprechend würden viele sagen, dafür bin ich gar nicht angetreten, hier 10-Jährige wegzuselektieren, wo ich sie doch eigentlich begleiten möchte. Das ist eher ein Problem jetzt der Gymnasialschulform. Auf jeder Schulform ist es was anderes. Auch bei Sonderpädagoginnen, Sonderpädagogen ist es das, dass sie oft eigentlich eingesetzt werden, entgegen der Gründe, weswegen sie eigentlich Sonderpädagogik studiert haben. Und so gibt es eine ganz hohe tägliche Reibung mit dem, was ich da tatsächlich tue und dem, was ich für richtig halte.
Wenn ich mich öffentlich über, ich sage jetzt mal, strukturelle Missstände äußere, die individuell ausgeglichen werden müssen, denn das ist ja oftmals so, ne, dass dann quasi die Idee auch vom Dienstherrn ist, zu sagen, naja, also man muss das eben ausgleichen, bildest du dich fort, machst einen Mental Health Kurs oder wie auch immer, anstatt sozusagen systemisch was zu ändern, kommt ja so dieses Argument, Lehrkräfte jammern die ganze Zeit, andere Berufe sind auch anstrengend. Ist das sozusagen dieses Spannungsfeld? Also jammern Lehrkräfte auch gerne oder, wenn ich jetzt höre, was du gesagt hast, hat das durchaus auch einen guten Grund, weil dieses Spannungsfeld zwischen dafür bin ich nicht angetreten und das muss ich aber machen, so groß ist.
Beides spielt eine Rolle. Der Lehrberuf ist sowohl ein enorm komplexer, enorm herausfordernder, der einem sehr viel Grenzen setzen abverlangt. Also täglich, wer Eltern ist, der kennt das im Begleiten seines Kindes, wie sehr man seine Grenzen abstecken muss und eigentlich ständig in einer Reibung ist. Und durch die Natur des Lehrberufs muss man seine Grenzen an einem Schultag natürlich tausendfach stecken. Wenn man da keine klaren Grenzen selbst hat, aufgrund seiner Sozialisierung, aufgrund seiner Kindheit, aufgrund aller möglicher individueller Faktoren, dann entsteht da ein wahnsinniger Energieverlust. Gleichzeitig ist dann natürlich aber auch ein Berufsethos. Man möchte ja auch nicht der Feldwebel sein, sag ich mal, ne? Also alleine da entsteht schon ein hoher Energieverlust und die Tätigkeit ist sehr, sehr komplex. Gleichzeitig gibt es auch eine gewisse Klagekultur unter Lehrkräften. Das ist nicht wegzureden. Woher das kommt, ist sicherlich vielschichtig. Ich würde zum einen sagen, es ist auch eine erlernte Hilflosigkeit, weil Lehrkräfte immer wieder die Erfahrung machen, wenn ich versuche, etwas zu ändern, dann wird dem irgendwann ein Riegel vorgeschoben, dann wird mir ein Knüppel zwischen die Beine geworfen. Aus irgendwelchen Gründen scheitert es an Ressourcenmangel oder weil ich nicht genug Leute hinter mich scharen kann, um wirklich etwas zu verändern. Und das ist im Grunde dieses Klagen, würde ich als Bewältigungsstrategie bezeichnen, weil man sich so zumindest zugehörig fühlt und gemeinsam sein Leid schultert. Natürlich ist das wenig lösungsorientiert, aber es kommt leider, diese Kultur entsteht leider aus einer Lernerfahrung, die viele junge Lehrkräfte in ihren Kollegien machen, dass man in eine gewisse Resignation reinerzogen wird. Das kommt natürlich total auf die individuelle Kultur dieses Kollegiums an. Es gibt sicherlich auch sehr lösungsorientierte Kollegien. Aber ich würde auch sagen, der öffentliche Dienst und der Beamtenapparat, der die Leute sehr fremdbestimmt macht, hat da seinen Anteil dran.
Wenn ich persönlich, Bob Blume, jetzt sagen würde, also ich halt das nicht mehr aus, dafür bin ich nicht angetreten, ich schaffe das nicht mehr, ich habe auch das Gefühl, ich bin an meine Grenze gelangt. Ich suche im Internet, ich finde dich und wir haben ein Erstgespräch. Wie würdest du dann vorgehen? Gibt es so typische Fragen, die du erstmal stellst? Oder ist das sehr, also ganz individuell? Aber wenn ich sagen würde, Isabel, ich überlege auszusteigen, was wären dann so die ersten Schritte?
Im Gespräch würde man erstmal erzählen lassen, wie lange bist du schon Lehrkraft? Wie lange hast du schon dieses Störgefühl mit dem Lehrberuf? Was hast du schon versucht? Die meisten haben ja schon versucht, sich irgendwie zu verändern. Die kämen ja nicht zu uns, um bei uns Hilfe zu suchen, wenn sie nicht am Ende ihres eigenen Lateins wären. In der Regel hat man schon ganz viele Strategien probiert. Versetzungsanträge, Teilzeitanträge, ein drittes Fach hinzunehmen, Schulformwechsel. Die Leute sind ja durchaus auch selbstlösungskompetent, ne? Das heißt, sie kommen zu uns und sind am Ende ihres Lateins. Oftmals geht es auch darum, dass sie über bestimmte Informationen nicht verfügen und sich dann Katastrophenszenarien im Kopf gebaut haben. Das heißt, man versucht erstmal zu verstehen.
Was zum Beispiel?
Das Schwarz-Weiß-Denken ist ganz typisch. Also viele sehen für sich keine Zukunft im Lehrberuf, beziehungsweise sehen, wenn ich so weitermache, dann werde ich krank und werde dauerhaft ausfallen. Was passiert dann? Also, wenn ich Frühpensionärin bin, dann ist mein Leben vorbei, dann lachen alle nur noch über mich. Oder wenn ich jetzt kündige, dann lachen auch alle über mich. Wer will denn eine Lehrkraft einstellen? Ich kann doch nichts, ich kann doch nur singen und klatschen. Das ist auch das Selbstbild vieler Lehrkräfte, schulformunabhängig, weil sie oft auch von der Gesellschaft infantilisiert werden. Also es gibt keinen fachlichen Blick auf Lehrkräfte als ExpertInnen, sondern man sagt oft, naja, das ist ja ein Beruf, den kann irgendwie jeder. Das stellen dann Quereinsteiger fest, dass das offenbar doch nicht jeder kann. Und ich muss auch sehr mit den Leuten daran arbeiten, dass sie ihre eigene Expertise als solche anerkennen, dass das durchaus Hard Skills und Soft Skills sind, die auf andere Berufe übertragbar sind. Aber sie selber haben im Grunde ein Bild von sich, das kann doch jeder, was ich mache. Eigentlich kann ich gar nichts richtig. Dementsprechend ist der Lehrberuf alternativlos. Und wenn ich mich dem freien Arbeitsmarkt stelle, dann mache ich mich lächerlich. Und da Perspektiven zu eröffnen und auch das Selbstbewusstsein zu stärken, ist Arbeit, die wir zum Beispiel im Coaching machen. Mhm.
Würdest du sagen, dass das abhängig vom Persönlichkeitstyp ist, ob jemand dann tatsächlich den letzten Schritt macht, also sagt, okay, ich lasse mich jetzt, wie nennt man das, entverbeamten? Nein, also ich steige jetzt aus dem Beamtenverhältnis zum Beispiel aus?
Also was die Personen gemeinsam haben, die tatsächlich aus dem Lehrberuf aussteigen, ist, dass sie eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben. Das ist ein Schlagwort, die Überzeugung davon, dass das, was ich tue, wirksam sein kann. Also, dass ich es schaffen werde, anhand meiner Ressourcen meine Lebenssituation zu verändern. Es gibt leider im Lehrberuf sehr viele Personen mit geringer Selbstwirksamkeitserwartung. Auch das ist wieder diese erlernte Hilflosigkeit. Ist doch egal, was ich mache, es wird nicht klappen. Diejenigen, die aussteigen, die haben eigentlich nicht mehr Ressourcen als die anderen, sondern sie sind sich dieser Ressourcen eher gewiss und haben das Vertrauen darein, dass wenn sie diese Ressourcen anwenden, es gut werden wird, dass sie Lösungen finden werden. Und dementsprechend haben die eine höhere Risikokompetenz als andere. Das erarbeiten wir auch im Coaching. Das ist ein Entwicklungsweg dahin.
Ich finde zwei Sachen total spannend. Das eine ist, ich habe vor ein paar Tagen mit einer Bekannten gesprochen, die in einem ganz anderen Bereich arbeitet, in einer Agentur. Und da geht es dann vieles um Kommunikation und so weiter. Aber wir haben so über unsere Tätigkeiten gesprochen. Und sie sagte, Mensch, eigentlich machen wir sehr gleiche Dinge. Bestimmte Informationen auf eine Art und Weise einer Zielgruppe so darstellen, dass sie damit umgehen kann. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen Meta, aber soll einfach zeigen, dass es dann erstaunlich und gleichzeitig so schade ist, wenn das Selbstbild so eine Form der Selbstinfantilisierung ist. Das ist das eine. Das wollte ich nur sagen. Und das andere ist, dass das traurig auch ist, dass diese Selbstwirksamkeitserwartung nicht grundsätzlich mehr Menschen haben. Und zwar jetzt nicht dafür, dass sie dann aussteigen, sondern wir wissen ja, dass Selbstwirksamkeitserwartung für Schülerinnen und Schüler extrem wichtig ist. Und zwar in Bezug auf das, was Lehrkräfte von ihnen fordern, damit sie auch gute Leistung erbringen können. Also mit anderen Worten, wenn ich wenig erwarte als Lehrkraft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wenig zurückkriege, auch einfach höher. Ne? Mhm. Also insofern ist das spannend, dass das auf die Lehrkräfte auch selber zutrifft. Wenn jetzt die Selbstwirksamkeitserwartung hoch ist, der Entschluss gefasst und ich sage, okay, ich bin raus, unabhängig davon, was ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, für ein Formular unterschreiben muss oder so, gibt es Herausforderungen und Hürden, die dann noch gemeistert werden müssen, rein formaler Natur, wenn man sozusagen das Psychologische für sich geklärt hat?
Rein formaler Natur, du beziehst dich wahrscheinlich auf den Ausstieg aus dem Beamtentum.
Ja.
Ja, das ist nicht so ganz ohne. Also die allermeisten Personen, die durch uns begleitet werden, sind verbeamtete Lehrkräfte. Natürlich begleiten wir auch angestellte Lehrkräfte, aber der Standard ist sicherlich die Verbeamtung. Und grundsätzlich stellt sich für viele erstmal die Frage, jetzt bin ich auf Lebenszeitverbeamtung, komme ich da überhaupt wieder raus? Also das wird grundsätzlich in Frage gestellt, ne? Mhm. Denn es wird natürlich auch suggeriert, also wenn du lebenszeitverbeamtet bist, dann hast du all deine Zweifel und Sorgen in Bezug auf deine Altersvorsorge lebenslang geklärt. Und diese Fragen, die kommen natürlich wieder auf. Was passiert denn mit meiner Pension, wenn ich als Beamter aufhöre? Und das ist sehr unterschiedlich je nach Bundesland, denn manche Bundesländer haben noch ein recht altertümliches Beamtenrecht. Und sagen, na ja, wenn jemand aus dem Beamtentum aussteigt, dann fällt der bei uns in Ungnade. Dann hat der keinerlei Ansprüche mehr auf irgendwelche Pensionsausgleichszahlungen. Das heißt, wir sind auch nicht mehr verantwortlich für diese Pension, sondern diese Person, die wird dann übermittelt an die Deutsche Rentenversicherung und kriegt stattdessen einen Rentenanspruch. Und es wird also Äpfel in Birnen umgerechnet und das gibt einen eklatanten Verlust in der Altersvorsorge. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man Angestellter wäre einer großen Firma, die auch eine Firmenrente gewährt. Und man hat sich darauf verlassen, na ja, ich kriege nicht nur meinen gesetzlichen Anspruch, sondern ich kriege auch diese Firmenrente. Und hat sich da immer auch in seiner Lebensgestaltung drauf verlassen, dass das ja dazu gerechnet wird. Und jetzt kündigt man Und diese Firmenrente, die wird einem aber entzogen. Und dann wird gesagt, nee, also von uns kriegst du gar nichts mehr. Du kommst in die gesetzliche und dann kriegst du die gesetzliche Mindestrente. Das wirft die Personen extrem zurück, denn das will natürlich aufgefangen werden. Also das sind Themen, es gibt Bundesländer, die machen das mittlerweile anders. Die orientieren sich am Bund und dann gibt es eine Art von Ausgleichszahlung, die dann einer Betriebsrente gleichkommt. Also man hat im Grunde dann eine mehrschichtige...
Welche sind das? Welche Bundesländer?
Oh, das ist im Grunde die Mehrzahl der Bundesländer mittlerweile. Das ist zum Beispiel Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Sachsen, Thüringen. Das Wichtige ist aber, die großen Bundesländer, nämlich NRW und Bayern, die halten meiner Meinung nach auch bewusst am veralteten Status quo fest, weil sie eine Modernisierung dahingehend als Anreiz betrachten. Naja, wenn wir das verlustärmer machen, aus dem Beamtensystem auszusteigen, dann würden ja viel mehr gehen. Also es wird bewusst eingesetzt, um Personen im Beruf zu halten und den Austritt aus dem Beruf sehr, sehr schmerzhaft zu machen.
Und gelingt das? Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich anekdotisch, aber auf der anderen Seite hast du ja wahrscheinlich auch schon viele begleitet und weißt ungefähr, wo die so oder wo die Anfragen so herkommen. Funktioniert das?
Das funktioniert schon, insbesondere bei denen, wo es um viel Geld geht. Und das ist so ab 45 hat man ja den Scheitelpunkt seiner Erwerbstätigkeit erreicht. Wenn ich mal sage, wie lang ist so eine Erwerbsbiografie, da geht vielleicht jemand mit 27 ins Referendariat und arbeitet potenziell bis 67. Der Scheitelpunkt wäre bei 47. Das heißt, wenn ich so in der Altersstufe bin, dann muss ich mir ja überlegen, wie viel Rentenrücklagen kann ich denn in der zweiten Hälfte meiner Erwerbsbiografie noch aufbauen? Das tut dann schon sehr weh, wenn man jetzt mit 35 aussteigt. Das ist was anderes, als wenn jemand sich mit 50 mit dem Gedanken trägt. Und diese Personen, die können sich das dann auch oft nicht leisten, aus dem Beruf auszusteigen. Die möchten gerne. Es gibt im Grunde nichts mehr, was sie drin hält, außer das Finanzielle. Und das führt zu einer anderen Dynamik. Das führt dann zu systemimmanenten Ausstiegen, so würde ich es nennen. Denn man darf nicht nur auf Kündigungszahlen gucken, sondern man muss eigentlich auf Dienstunfähigkeitszahlen gucken. Denn Kündigung, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Das sind die, die es sich A leisten können, die B Alternativen für sich finden, die C das Mindset dafür haben, sprich die Selbstwirksamkeitserwartung. Und dann gibt es aber ja ganz viele, wo aufgrund von komplexer Fügung die Kündigung nicht in Frage kommt, die aber auch maximal belastet sind. Und im Grunde, es gibt auch Personen, die können dann keinen Teilzeitantrag stellen, die können sich also quantitativ dem Unterrichtsgeschehen gar nicht entziehen, es sei denn, sie entzögen sich vollends. Das bedeutet Krankschreibungen, dauerhafte Krankschreibungen und Dienstunfähigkeiten. Und deswegen plädiere ich dafür, Kündigungsstatistiken dürfen nie gelesen werden ohne Dienstunfähigkeitsstatistiken. Denn die steigen exorbitant an momentan, während sich manche Bundesländer damit brüsten, doch sehr geringe Kündigungsquoten zu haben. Die muss man aber immer im Kontext zu Dienstunfähigkeiten lesen. Denn natürlich, es gibt Personen, die haben ein viel zu hohes finanzielles Risiko, sind gleichzeitig aber auch schon mehr oder weniger krank oder nicht mehr so leistungsfähig. Das Nervenkostüm leidet auch, je älter man wird, ne? Und dann führt der Weg organisch im Schulsystem innerhalb der Verbeamtung eher in diese Richtung.
Gehen wir mal den anderen Weg, sagen wir mal hin aus dem erfolgreichen Ausstieg. Was machen denn die Leute, die du beraten hast, nach ihrer Lehrerkarriere?
Das ist sehr unterschiedlich und das ist auch sekundär davon abhängig, welche Schulform die eigentlich unterrichtet haben und welche Fächer. Wobei ich sagen muss, die wenigsten orientieren sich tatsächlich über ihre Fächer um. Also, dass man jetzt sagt, ja, die Biologielehrerin, die macht jetzt weiterhin irgendetwas, wo Biologie eine Rolle spielt. Die wird Laborantin oder die arbeitet bei einem...
Zoodirektorin.
Ja, oder erarbeitet bei einem erlebnispädagogischen Naturbauernhof oder sowas. Das gibt es auch. Aber die meisten Personen orientieren sich eher in Generalistenrollen rein. Damit meine ich, du hast gerade das Beispiel genannt einer Bekannten, die in einer Agentur arbeitet. Generalistenpositionen sind Brückenkopffunktionen. Jobs wie Projektmanagement, Marketing, Dinge, wo Kommunikation eine Rolle spielt und wo es eine Rolle spielt, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und viele Menschen dabei mitzunehmen. Das sind perfekte Jobs für Lehrkräfte. Das ist oft noch was im Bereich Bildung. Bildung ist also oft noch das Vehikel, weswegen sie in die neue Karriere kommen. Zum Beispiel BildungsreferentInnen, aber dann eben auch die ProjektmanagerInnen, es könnte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sein. Was total geeignet ist, ist das Personalwesen, also HR. Es geht weiterhin darum, Prozesse zu begleiten, Menschen zu begleiten, sie mitzunehmen, zu kommunizieren, schriftlich oder mündlich, und komplexe Vorgänge zu begleiten. Und das sind so Generalistenprofile. Das können Lehrkräfte unglaublich gut. Und das sind aber auch Kompetenzen, die sie gar nicht als solche wahrnehmen, weil sie dachten, das kann doch jeder. Es kann aber nicht jeder. Und dann gibt es diejenigen, die sich entsprechend ihrer Fächer umorientieren. Zum Beispiel, gerade ist unter meinen Kunden und Kundinnen so ein Trend, dass die MINTler in den Bereich Data gehen. Data Science, IT, Analyse von Daten, Auswerten von Daten, Machine Learning, da machen die dann Weiterbildungen für, aber es liegt ihnen grundsätzlich schon nah. Und dann gibt es Leute, die ganz unkonventionelle Wege gehen. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel einer ehemaligen Grundschullehrkraft, die hat eine Eis am Stiel Manufaktur gegründet. sogar zwei habe ich schon, die das gemacht haben. Es gibt Leute, die unverpackt Läden gründen. Es gibt Leute, die sich als freischaffende Künstler selbstständig machen, waren Kunstlehrer oder als freie Musiker. Es gibt alles Mögliche. Aber das, was am meisten gegangen wird, ist der Weg in diese projekthaften Rollen.
Gibt es denn eigentlich auch Situationen, wo du sozusagen am Ende oder in der Mitte eines Beratungsprozesses oder wo du als Hilfe zur Selbsthilfe dafür sorgst, dass die Person doch nicht aussteigt? Oder ist eigentlich klar, also wie du gerade gesagt hast, entweder du kannst nicht aussteigen, weil finanzielle Gründe und so weiter, oder ich traue mich nicht, oder ich steige aus, aber gibt es auch diesen Weg zurück?
Wobei ich nicht dafür sorge, dass die zurückgehen. Coaching ist vom Grundverständnis her zieloffen. Das heißt, ich bereite den Raum dafür, dass die Person Klarheit erlangen kann. Dadurch, dass ich sie mit den richtigen Themen konfrontiere und die richtigen Fragen stelle. Und die hilfreichen Reflexionen anrege und auch nochmal Ressourcen stärke. Und in diesem Prozess kann es passieren, dass eine Person darüber Klarheit erlangt, dass er oder sie eigentlich doch ganz richtig im Lehrberuf ist. Und dass da doch eine hohe Deckung mit den eigenen Werten da ist und man seine Tätigkeit als ultimativ sinnstiftend empfindet und dass man aber wieder Handlungsräume entdeckt, die man vorher nicht gesehen hat. Also viele Personen sind so ein bisschen zum Beifahrer ihres eigenen Lebens geworden. Oder sie sitzen auf der Rückbank und haben das Ruder jemand anderem überlassen, dem System. Das ist immer so was Abstraktes. Ja, ich kann doch nicht. Und wenn der Antrag nicht durchgeht, dann. Und es geht oftmals darum, die Personen darin zu begleiten, sich wieder ans Steuer zu setzen. Und mit dieser Haltung wieder zur Gestalterin oder zum Gestalter ihrer eigenen Berufsbiografie zu werden und eben doch lösungsorientiert durch den Lehrberuf zu gehen. Und mit dieser Haltung gelingt es, Personen auch zurückzukehren und auch gesund und glücklich im Lehrberuf zu verbleiben. Also es geht erstmal darum, Klarheit herzustellen, die Personen zu stärken, sie ihre eigenen Ressourcen als solche anerkennen zu lassen und eine lösungsorientierte Haltung einnehmen zu lassen. Und das wirkt als Katalysator auf deren Entscheidungen. Wenn man nur aus Notwendigkeit Lehrer oder Lehrerin bleibt, weil man eigentlich schon weiß, ich will was anderes, aber ich weiß auch nicht, was soll ich machen? Und dann ist nach dieser empowernden Auseinandersetzung oft die Entscheidung gegen den Lehrberuf da. Wenn man aber eigentlich sich im Lehrberuf grundsätzlich wohlfühlt, nur der Reibungsverlust ist da und ich fühle mich so fremdbestimmt, dann ist die Prognose gut, dass man durch bessere Coping-Strategien, durch klarere Grenzsetzungen und durch eine lösungsorientierte Haltung doch im Lehrberuf dauerhaft auch glücklich verbleiben kann.
Wenn jetzt Leute zugehört haben und sagen, boah, du hast so viel angesprochen, das geht mir auch so, aber ehrlich gesagt habe ich überhaupt gar nicht richtig so eine Klarheit, ob ich das weitermachen will oder nicht. Also ich bin mir selber im Unklaren. Gibt es so, ich sag mal, ein Werkzeug dafür, wie man das reflektieren kann, ob man, ich sag jetzt mal, den ersten Schritt auch geht und zum Beispiel zum Coaching geht, oder kann man das nicht verallgemeinern?
Grundsätzlich sollte man sich fragen, ist meine Unzufriedenheit mit dem Lehrberuf episodisch oder ist das tatsächlich etwas, was schon lange besteht? Ist das ein Problem, was mich schon seit langem begleitet, oder ist das eher was, das tritt in Korrekturspitzen mal auf? Wenn das aber etwas ist, was wirklich schon seit langem Bestand hat und wo man mit seinen eigenen Lösungsstrategien nicht weiterkommt, dann bedeutet das, dass man sich wahrscheinlich von diesen Lösungsstrategien abwenden sollte, um etwas ganz anders zu machen. Weil nur mehr desgleichen zu tun, löst das Problem nicht. Oft ist da eine Offenheit erforderlich, dass man die Dinge mal ganz anders betrachtet und dass man sich auch schmerzhaften Themen öffnet. Dinge, wo man fürchtet, dass das unangenehm werden könnte, wenn man da genauer hinblickt. Und da liegt oft der Hase im Pfeffer. Das kann eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten sein. Das kann eine Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen sein, die viele Lehrkräfte sich gar nicht erlaubt haben, seit Jahren, seit Jahrzehnten, weil sie immer nur in den Bedürfnissen anderer Personen unterwegs sind. Das kann in der eigenen Konfliktfähigkeit liegen oder im Thema Grenzen setzen. Oft wird man mit Kindheitsthemen konfrontiert. Also es sind in der Regel Themen, die unangenehm sind zu betrachten. Und da ist es schon hilfreich, sich strukturiert begleiten zu lassen. Aber selbst kann man sich fragen, was sind eigentlich meine Werte und kann ich die im Schulsystem leben? Und wo sind für mich Lösungsräume?
Ich habe einen so einen kleinen Knoten noch im Kopf, oder vielleicht ist es sogar ein größerer, weil ich persönlich oft argumentiere, dass das Menschenbild, das die Grundlage hat, dass jeder und jede mitkommt, dass man eben nicht selektiert und so weiter, gleichzeitig fürs pädagogische Handeln so wichtig ist, aber ja bei der Auswahl von Lehrkräften gar keine Rolle spielt. Und jetzt ist es so, dass du ja aber eigentlich sagst, und genau dieses Menschenbild, ich sag jetzt mal, der Idealismus trifft auf einen Realismus, der dann zu solchen starken, ja, zu so einer starken Konflikthaftigkeit führt, ja. Mhm. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, in dem Fall weiß ich tatsächlich mal nicht, wie ich das formulieren soll, aber das ist, das ist so eine Widersprüchlichkeit, weil eigentlich wünscht man sich genau die Lehrkräfte für die Kinder, die dann diejenigen sind, die möglicherweise aufgrund dieser menschlichen Zuneigung Probleme im System bekommen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich. Das ist ein Rollenkonflikt, würde ich jetzt aufgrund deiner Schilderung sagen. Genau, man braucht die Lehrkräfte mit genau diesem menschenzugewandten Bild. Und es gibt Lehrkräfte, die haben gleichzeitig eine große Rollenklarheit. Die wissen, ich stehe da vorne als der Klassenlehrer Herr Meier und privat bin ich der Stefan und ich habe Werte, die werden an meine Rolle Herr Meier angelegt, und es gibt Werte, die habe ich privat als Stefan. Und ich kann mich dementsprechend von bestimmten Ansprüchen an meine Person auch freimachen, weil die richten sich an Herrn Meier und nicht an Stefan. Und der Reibungsverlust entsteht oft durch die vielen Hüte, die man als Lehrkraft trägt, und eine Vermischung von Rollenansprüchen. Wenn ich also da als Stefan jeden Tag unterwegs bin, dann bin ich auch als Stefan angreifbar. Ich bin also viel mehr in meinem Kern angreifbar, als wenn ich den ganzen Tag Herr Meier bin und eine professionelle Grenze setze. Das heißt, es geht ganz viel um dann doch sehr persönliche Themen wie Grenzen setzen, Selbstbild und Rollenklarheit. Und meine These ist gleichzeitig eigentlich auch eine gute Nachricht, dass wenn man Lehrkräfte begleiten würde durch Supervision und Coaching im Lehrberuf, sie viel besser mit diesen Rollenspagaten und Grenzsetzungen, die es täglich tausendfach benötigt, umgehen könnten. Das heißt, deren Coping-Strategien zu stärken, wenn das im Lehrberuf stattfinden würde und nicht so an den Grenzbereichen, wo ich mich aufhalte, wo es eigentlich ja schon fast kippt beruflich, dann könnte man viel mehr Personen im Lehrberuf stärken und drin behalten. Also es ist der Komplexität der Rolle geschuldet, dass die Werte, die einen eigentlich zu einem guten Lehrer machen, einen eigentlich auch schon fast auf der Kippe stehen lassen. Und da braucht es ganz klares Rollenverständnis und klare Grenzsetzung. Und das können halt viele Personen auch aufgrund ihrer Kindheitserlebnisse, des Elternhauses, der da abgeforderten Verhaltensweisen nicht, weil sie bestimmte Dinge internalisiert haben, die sie sich heute nicht erlauben. Und da bedarf es Hilfestellung. Und nicht umsonst ist der Ruf nach Supervision im Lehrberuf groß. Das hätte seine Berechtigung. Ich glaube, das könnte ganz viele Personen im Lehrberuf halten.
Hilfestellung ist ein gutes Stichwort zum Abschluss. Du hast ja einen Podcast Live After Lehramt, sprichst da über den Ausstieg mit verschiedenen Menschen, auch darüber, welchen Weg sie eingeschlagen haben. Vielleicht für diejenigen, die selber am Struggeln sind, nochmal ganz interessant. Ich habe das Buch Ausgelehrt schon erwähnt von dir. Gibt es noch etwas, was du Menschen in einer Situation der Unsicherheit empfehlen würdest, außer natürlich dann auch ein Coaching direkt zu machen?
Ich würde empfehlen, sich zu öffnen. Natürlich dosiert zu öffnen, aber alles mit sich selbst auszumachen, das ist unlösbar. Und es ist sehr hilfreich, sich mit Personen zu umgeben, die ebenso wertschätzend und entwicklungsorientiert ist wie man selbst und die eigene Unsicherheit im Lehrberuf und die Scham, die da mit sich getragen wird, nicht in Frage stellen, sondern die erstmal wahrnehmen, es geht mir nicht gut und wo das auch sein darf, ohne dass ich beurteilt werde, so dass ich die Erfahrung mache, das halten andere aus, wenn ich darüber rede, dass ich im Lehrberuf Konflikte habe. Mich den richtigen Personen zu öffnen, kann schon ganz viel lösen. Durchaus auch dahingehend zu öffnen, dass ich beruflich nach rechts und links gucke. Denn viele denken, wenn ich darüber rede, dass ich nicht mehr Lehrer sein möchte, dann werde ich ausgelacht. Und dann bestätigt sich möglicherweise durch die Antworten der anderen, dass ich tatsächlich keine Alternativen habe. Weil die mir sagen, ja, da draußen hat keiner auf dich gewartet. Wie stellst du dir das vor? Da draußen muss man auch arbeiten. Und überhaupt, was bringst du denn mit? Frühzeitig aber doch ins Gespräch zu gehen, kann Ängste abbauen, weil man korrigierende Erfahrungen macht. Und dementsprechend ist es kontraproduktiv, alles für sich zu behalten, jahrelang mit sich rumzuschleppen und in dieser Scham eigentlich immer tiefer in die Hilflosigkeit zu gleiten. Es ist ein Zeichen von Resilienz, sich zu öffnen und sich Hilfe zu holen und nicht umgekehrt.
Heute sprach ich mit dem Laufbahncoach Isabel Probst, die Lehrkräfte begleitet, die aus dem Schuldienst ausscheiden. Liebe Isabel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir, lieber Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.